Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch. Es ist der 4. September 2005. Boris Beckers Sohn Elias, der mit seinem Bruder Noah und seiner Mutter Barbara in Miami wohnt, wird heute 6 Jahre alt. Deswegen ist sein Vater zu Besuch. Tagsüber feiert die Familie zusammen. Abends möchte Boris dann noch extra Quality Time mit Geburtstagskind Elias verbringen und die beiden fahren zusammen ins Sports Café, um eine Pizza zu essen. Das Sports Café gehört Silvano Carrara, einem guten Freund von Boris. Sie setzen sich an die Bar und machen sich über eine Salami-Pizza her. Da fällt Boris' Blick auf eine Frau auf der Terrasse. Baseballcap, enge hellblaue Jeans, Lockenkopf, Traumbody, beschreibt er sie später. Als sie aufsteht und sich in Richtung der Bar bewegt, spricht Klein Elias sie plötzlich an und fragt sie irgendwas. Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch. Boris ist sofort fasziniert, er möchte mehr über diese Frau erfahren. Er fragt Zelda, die Frau von Silvano, dem Cafébesitzer, wer ist denn das? Das ist Charlely, eine Freundin von mir. Sie ist ein Model aus Holland und lebt hier in Miami. Boris möchte unbedingt ihre Nummer haben. Die gibt Zelda ihm aber nicht. Sie möchte erst nachfragen, ob das für Charlely okay ist. 2 Tage später bekommt er die Nummer dann und spricht ihr auf die Mailbox. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Holländisch und in Swahili. Aha. Aber keine Antwort. 2 Monate später ist er wieder in der Sportsbar und fragt bei Zelda nach, wie es Charlie denn so geht. Und witzig, Zelda plant, genau an diesem Abend zusammen mit ihr feiern zu gehen. Das ist die Chance für Boris. Er wartet und wartet und wartet, bis Charlie gegen Mitternacht in einem silbernen Glitzerkleid auftaucht. Boris ist hin und weg. Er spricht sie an und fragt sie nach einem Date und sie sagt ja. An einem Montagabend im November 2005 ist es dann soweit. Boris ist pünktlich um 21 Uhr im verabredeten Restaurant. Aber weit und breit keine Charlely. Sie lässt ihn 45 Minuten warten. Dann bestellt sie Spaghetti als Vorspeise und Hummer zum Hauptgang. Boris ist total verzaubert. Toll, eine Frau, die richtig reinhauen kann. Der Wein fließt und die beiden verstehen sich richtig gut. Es gibt keine unangenehmen Gesprächspausen. Es vibet einfach. Am Ende des Abends stellt sich heraus, dass sie beide auch noch zufälligerweise im gleichen Apartmenthaus in Murano Grande wohnen. Das gibt's doch gar nicht. Boris nimmt Charlely in seinem Auto mit und sie verabschieden sich in der Lobby. Er erwartet eine Umarmung, aber Charlely zieht ihn an sich ran und küsst ihn, wie noch nie zuvor eine Frau geküsst hat. Charlely und Boris werden das Traumpaar und sie wird deutschlandweit bekannt unter dem Spitznamen Lilly. Und genau 18 Jahre später, im Juli 2023, sitzt genau diese Lilly wütend in einem Interview mit der Bunte.
Ich halte meinen Mund nicht. Mach ich nicht mehr. Du kommst aus dem Gefängnis und du machst einfach wieder Scheiße. Er hat einfach nichts gelernt. Und ich bin Boris Becker.
Was ist in den 18 Jahren vom Kennenlernen bis zu diesem bunten Interview denn bloß alles passiert? Einiges, sage ich euch. Und damit herzlich willkommen zur Folge Mensch Boris Nummer 3. Bei mir ist Heiko Bär. Hallo Heiko.
Hallo.
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 Hallo. Was ist denn da passiert? Ist die Stimme kurz verrutscht?
Meine Stimme ist verrutscht und überhaupt insgesamt bin ich so ein bisschen lädiert. Du hast es mir ja eben auch schon gesagt.
Du hast ausgesehen, dass du aussiehst, als hättest du geweint.
Naja, dieser weinerliche Ausdruck, der verfestigt sich einfach in meinem Gesicht immer mehr.
Ich habe mal eine Frage, ne? Wie findest du Boris Becker heute? Also einfach in diesem Moment. Wie ist dein Gefühl in diesem Moment zu Boris Becker? Nach den 2 Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Und auch jetzt einfach so, wie du heute aufgestanden bist.
Leider nicht so gut.
Nee.
Wirklich leider nicht so gut, weil ich habe halt viele Dinge jetzt gelernt, die irgendwie so ein bisschen mein Bild zerstören.
Schade, das tut mir leid.
Das passiert halt auch, ne? Wenn man Mensch irgendwie, wenn man uns so zuhört, dann werden auch so Träume zerstört.
Aber ich finde, es werden auf anderen Seiten auch Bilder dann auch korrigiert ins Gute. Das gab es auch schon.
Na klar, total.
Also wir sind nicht nur am Zerstören.
Nein, Boris ist einfach mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Also früher, als ich noch sehr jung war. Und deswegen ist das ein bisschen schmerzhaft, wenn man dann merkt, ich habe mich auch ein bisschen geirrt und die Augen verschlossen.
Also ich muss sagen, ich liebe ja diesen Boulevardteil sehr. Ne? Mhm. Das ist ja genau nach meinem Geschmack. Und auch in dieser Folge geht es um ganz viel Beziehungsdrama. Es geht um eine sehr lange und sehr intensive On-Off-Beziehung. Es geht um eine kurze, intensive Zwischenfrau und auch da um ganz viel Drama. Es wird 2 Heiratsanträge geben, viel Streit und Stress, aber auch große Gefühle und eine ganz romantische Liebeserklärung. Und es geht darum, wie Barack Obama zum Wingman für Boris und Lily wurde.
Also dass Barack Obama auftaucht in dieser Geschichte, das bis jetzt vielleicht das Unerwartetste, was da kommt.
Ja, wir können immer überraschen. Aber nicht so schnell, da ich ja eine ganz ordentliche Klatschreporterin bin, mache ich genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nämlich 2002. Boris ist gerade wegen Steuerhinterziehung zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Das heißt, ab sofort muss er sein Geld schön brav beim Finanzamt abdrücken, wie wir auch, Heiko. Aber das war alles gar nicht so leicht mit der Strafe und den Schulden, die wir berichteten. Boris soll nämlich damals schon Geldprobleme haben. Deswegen hilft ihm angeblich sein guter Freund Hans-Dieter Kleven mit einer Finanzspritze in Millionenhöhe. Alles auf Kredit versteht sich, also mit Zinsen. Boris muss sich jetzt aber sowieso erstmal neu sortieren. Seine Scheidung von Barbara ist durch, die beiden gemeinsamen Kinder leben in Miami, seine neue Tochter Anna aus der sogenannten Besenkammer-Affäre lebt mit der Mutter in London und Boris hat sie auch 1 Jahr nach der Geburt immer noch nicht gesehen. Zu dieser Zeit setzt er sich dann ins Fernsehen rein zu Beckmann. Boris wirkt hier gelöst, gefasst und hoffnungsvoll. Er sagt, dass er sich wie bei einem Wimbledon-Turnier fühlt. Das Timing stimmt, er hat jetzt die richtigen Leute um sich und er hat das Gefühl, dass jetzt ein toller zweiter Lebensabschnitt starten kann. Er spricht nicht direkt über seine Bewährungsstrafe, man merkt sehr deutlich, dass er seine Fehler erklären und relativieren möchte.
Ich bin auch noch irgendwo ein junger Mensch. Also es ist ja normal, dass man durch Veränderungen geht. Gerade wenn man so lange einen Beruf gemacht hat wie ich hier, also diese 17, 18 oder so intensiv, und dann neu anfangen muss, ist irgendwo ganz normal und verständlich, dass man für eine Zeit nicht genau weiß, in welche Richtung man will, irgendwo Fehlentscheidungen trifft, beruflich wie privat.
Das bedeutet, der arme Boris war einfach nur ein bisschen zu jung und deswegen hat er diese ganzen falschen Entscheidungen getroffen. Affäre, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Also ich weiß ja nicht, Heiko, ne? Wir schreiben das Jahr 2002, da ist Boris 35.
Ja, also Boris hat ja zu diesem Zeitpunkt die Hälfte seines Lebens als Liebling der Deutschen gelebt, sag ich mal so. Ne? Das sind irgendwie beide Seiten so gewohnt und ich glaube, er hat einfach genau gecheckt, dass er das für viele ewig bleibt. Der 17-Jährige, das Wunderkind, dass er jetzt mittlerweile eigentlich schon doppelt so alt ist, schwamm drüber. Also das ist schon ein bisschen, man könnte sagen, manipulativ alles von ihm. Ich glaube, dass ich ihn lange auch immer so als alt gewordenen jungen Mann gesehen habe. Also deswegen war ich milde. Deswegen, ich fühle mich so ein bisschen ertappt bei der ganzen Geschichte.
Ja, aber ich muss ja auch mal eine Lanze dafür brechen. Wenn man so mit 15 schon in Monte Carlo lebt und alles für einen geregelt wird, da verliert man, glaube ich, auch so ein bisschen den Hang zur Realität. Ne? Das muss man auch schon, kann man ihm schon zugestehen.
Das stimmt. Ey, aber nochmal kurz eine andere Sache. Diese Beckmann-Interviews, diese Beichtstuhl-Atmosphäre, die da immer so geherrscht hat, ich habe das total gerne gesehen.
Ja.
Der hatte diese komische Art immer, oder, der Beckmann?
Der hat eine komische Art, in Leute reinzukriechen.
Ja,
somit, sagen Sie nochmal, wie war das genau? Also ganz genau.
Ja, ja.
Ah, widerlich. Ich mochte das gar nicht. Ich hatte immer ganz unangenehme Schauer bekommen.
Ich fand das damals irgendwie so ein bisschen unangenehm, aber ich hatte das Gefühl, der schafft's aber auch. Der knackt die Leute.
Was macht Beckmann eigentlich heute? Gibt's den noch?
Weiß ich gar nicht.
Mensch Beckmann,
Mensch
bald
Beckmann.
Hier in diesem Feed. Im Interview sagt Boris Reinhold Beckmann zwar, dass er beziehungsmäßig nach der Barbara erstmal eine Pause einlegen möchte, aber er wäre ja nicht Boris Becker, wenn diese Pause jetzt super lang gehen würde. Herbst, gleiches Jahr, 2002, ein Sonntagabend. Boris ist in New York und geht mit 2 Freunden feiern. Und genau an diesem Abend feiert da auch das Dance Theater of Harlem, eine Ballettkompanie aus New York. Unter den Tänzern und Tänzerinnen Caroline Rocher. Sie scheint im Mittelpunkt zu stehen, ständig ist eine Traube von Menschen um sie herum. Boris fällt sie sofort auf und erwartet auf eine Gelegenheit, um sie anzusprechen. Als sie nicht kommt, geht er einfach mitten auf der Tanzfläche zu ihr. In seiner Biografie, Das Leben ist kein Spiel, schreibt er, wie das Gespräch aus seiner Sicht stattgefunden hat. Du, es ist echt blöd, was ich hier gerade mache, aber wie soll ich dich sonst ansprechen? Warum könnt ihr alles so gut tanzen? Nicht schlecht.
Ey, das ist A, nicht schlecht. B, also wenn ich so angesprochen werden würde, egal was der Inhalt wäre, könnte ich ja irgendwie schon.
Aber
ja,
wenn es Boris Becker wäre,
ja,
dann
gut,
vielleicht.
Wahrscheinlich. Okay, wir sind von einer Ballettkompanie. Ich muss jetzt gehen.
Bleibst du noch 10 Minuten und erzählst nochmal, wer du bist?
Sorry, wir müssen jetzt leider gehen.
Ich habe übrigens einen kleinen Flashback, wie Dieter seine Frauen so im Club kennengelernt hat, ne? Also Dieter Bohlen. Das war doch auch immer im gleichen Club und die Frauen hatten auch immer erstmal keinen Bock auf ihn.
Mhm.
Könnt ihr hier nochmal nachhören. Mensch, Dieter. Aber selbstbewusst ist er, das muss man ihm lassen. Bevor Caroline geht, schafft es Boris gerade noch so, ihr seine Nummer zuzustecken. Ihre bekommt er nicht. Und danach herrscht erstmal 4 Wochen lang Funkstille. Als sich dann doch noch meldet, ist Boris heilfroh und plant kurze Zeit später bei seinem nächsten USA-Besuch einen Extrastopp in New York ein. Die beiden treffen sich und gehen zusammen eine Suppe essen. Warum eine Suppe? Weil Caroline gerade in intensiven Proben steckt und nicht viel essen darf, um ihre Figur zu halten. Boris schreibt in seiner Biografie, dass bei dem ersten Treffen noch nichts zwischen den beiden läuft. Das ändert sich, als Caroline kurze Zeit später einen Job am Staatstheater in München annimmt.
Also es klingt jetzt fast so, als ob sie es wegen Boris macht, der da ja offiziell wohnt. Aber das wissen wir jetzt nicht. Wäre es also echt Zufall oder Schicksal oder Pech?
Die beiden kommen auf jeden Fall zusammen. Laut Boris soll Caroline sich sehr schnell ganz doll darauf eingelassen haben. Ihm geht das alles etwas zu schnell. Er wollte doch eine Pause machen nach der Scheidung, um klarzukommen. Er sucht das Gespräch mit Caroline und so soll das ungefähr abgelaufen sein. Ich bin in einer sehr schwierigen Situation. Muss schauen, wie ich zu meinen Kindern Noah, Elias und Anna Kontakt halte. Ich will dir nicht die Zeit stehlen. Das wäre nicht fair, denn ich kann dir nicht versprechen, wie das in Zukunft mit uns weitergehen wird. Ich hab dich sehr gerne, will dich auch wiedersehen, aber lass uns erstmal etwas auf Distanz gehen.
Nein, ein bisschen sehen, das kann ich nicht. Also entweder sehen wir uns, und zwar exklusiv, oder gar nicht. Und wenn dem so ist, dann müssen wir uns trennen. Wenn dem so ist, hat die gesagt damals.
Ja, wahrscheinlich. So ist das wahrscheinlich genau abgelaufen und ja, irgendwie hat das dann funktioniert. Die Beziehung geht insgesamt 3 Jahre, von Ende 2002 bis 2005. Die beiden sprechen übrigens bis heute kein negatives Wort übereinander. Im gleichen Jahr feiert Boris dann am 4. September den 6. Geburtstag seines Sohnes Elias. Die beiden fanden das Sportscafé in Miami und jetzt sind wir in der Szene, die ich am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Also beim Auftritt Charlily aka Lily. Boris ist von Anfang an fasziniert von Lily. Die beiden fangen an zu daten und laut Boris sind sie sehr schnell sehr verknallt. An Boris 38. Geburtstag, am 22. November 2005, macht Lily für Boris, seine beiden Söhne und weitere Freunde Lasagne bei Boris zu Hause in Miami. Alle verstehen sich und Noah albert mit Lily herum. Boris schreibt über seine Gedanken an dem Tag: Wow, das ist unglaublich, was da passiert. Und ich war mir ganz sicher, diese Frau ist total klasse und ich war bis über beide Ohren verliebt. Aber dann klingelt Anfang Dezember Boris Handy. Am anderen Ende ist Rolf Hauschild von der Bild. Es gibt Fotos von Boris mit einer Frau. Die Bilder sollen Boris und diese Frau innig vereint an einem Pool in Miami zeigen. Rolf fragt Boris, ob das seine neue Freundin sei. Bilder würden ja nicht lügen. Und Boris hat auch keinen Bock zu lügen. Ja, wir sind zusammen und sie heißt Charlie Kressenberg. In seiner Biografie »Das Leben ist kein Spiel« schreibt Boris, wie das Gespräch abläuft. Rolf: Wie? Boris: Sie heißt Charlie Kressenberg. Wie? Nochmal, wie ist ihr Vorname? Boris wird es dann zu mühsam und die Verbindung immer schlechter. Sie heißt Lily, Lily Kressenberg. Lily? Okay, Lily, verstehe ich. Lily ist gut. Das ist laut Boris die Erklärung, wie aus Charlily dann Lily wurde. Das war also kein Spitzname, den sie vorher schon hatte. Der entsteht einfach aus einem Missverständnis damals mit der Bild-Zeitung. Toll. Boris und die frisch getaufte Lily sind jetzt also ganz offiziell ein Paar. Boris hat ein bisschen Angst, wie das erste Treffen mit Barbara ablaufen wird. Aber die Sorge ist unbegründet. Die beiden kennen sich schon vom Sehen und so feiert Lilly mit Boris, Barbara und den Kindern bereits den zweiten Weihnachtstag zusammen. Also, Ende gut, alles gut, oder? Boris hat die perfekte Frau und alle verstehen sich super. Besser kann es doch gar nicht laufen. Aber so harmonisch bleibt es natürlich nur kurz, denn schon bald geht das Drama wieder los. 2006, im ersten Beziehungsjahr, muss Boris immer wieder für längere Zeit verreisen. Lily kann leider nicht mit, sie hat gerade Probleme mit ihrem USA-Aufenthaltsvisum und hat Sorge, dass sie nicht mehr einreisen kann, wenn sie einmal ausgereist ist.
Ja, und der Hintergrund, der ist ein bisschen pikant. Also Lily ist zwar getrennt, aber noch verheiratet mit ihrem Ex. Das ist ein amerikanischer Anwalt, Michael R. Berman, mit dem ist sie seit 2003 verheiratet. Und die Scheidung läuft und die Behörden prüfen auch, ob es sich nicht um eine Scheinehe gehandelt hat, damit Lily in den USA leben und arbeiten kann. Solange das jetzt nicht geklärt ist, kann Lily nicht ausreisen. Und das Ganze zieht sich bis 2007. Dann kann sie wieder ganz normal reisen und 2008 ist sie dann offiziell getrennt. Also der Ex spricht übrigens auch viele Jahre später immer noch sehr positiv über sie. Also das Letzte, was ich von dem über sie gelesen habe, recherchiert habe, ist: Die Frau ist ein Traum. Sie braucht Boris nicht. Sie könnte haben, wen sie wollte. In Klammern mich selber schon wieder.
Das ist aber nett von dem Ex-Mann. Aber natürlich ist das gerade für eine frische Beziehung hart, wenn man ständig getrennt und auf Distanz ist. Im ersten Sommer sehen sich Boris und Lily zum Beispiel 3 Monate am Stück gar nicht. Boris beschreibt die Zeit als eine Mischung aus auf Eis gelegt und nicht mehr exklusiv. Wie Lily das empfunden hat, ist leider nicht überliefert, aber trotz der Schwierigkeiten bleiben sie irgendwie zusammen. Als dann 2007 Lilys Visumstatus endlich geklärt ist, ziehen Boris und sie zusammen nach Zürich. Und da, in dieser ersten gemeinsamen Wohnung, macht Boris Lily einen Heiratsantrag. Sie ist total begeistert und sagt sofort ja. Auch hier ist leider nicht mehr überliefert. Die Beziehung bleibt aber weiterhin schwierig. Boris muss viel arbeiten und Lilly sitzt den ganzen Tag alleine in der Wohnung rum. Sie streiten immer mehr. Schließlich zieht Lilly nach London, wo sie besser arbeiten kann. Sie ist Model, wir erinnern uns. Das bedeutet aber auch wieder viel Distanz. Boris und Lilly versuchen sich zwar so oft es geht zu sehen, aber die Beziehung wird mit Boris' Worten in dieser Zeit freier und offener. So hat man 2007 wahrscheinlich eine offene Beziehung genannt. Und dann Anfang 2008 passiert etwas, was Boris wie einen Schlag trifft. Lilly erzählt Boris, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hat. Und wie beim Tennis kommt hier in Boris der Ehrgeiz hoch. So schnell gibt er nicht auf. Achtung, Heiko, jetzt wird es richtig boulevardesk und auch ein bisschen trashig. Freust du dich, genauso wie ich darüber?
Sehr, sehr doll, ja.
Boris lädt Lilly ein, ihn zu einem Formel-1-Rennen nach Monte Carlo zu begleiten. Sie können aber einem Freund von Boris, Willi Bayer, der wird später auch sein Trauzeuge, all-inclusive auf seiner Yacht übernachten. Lilly sagt, na gut, das kann der andere Mann ihr wahrscheinlich nicht bieten. Am Abend vor dem Rennen gehen die beiden zusammen zu einem Charity-Dinner. Neben Boris ist eine sehr attraktive Frau. Boris unterhält sich intensiv mit dieser Frau und dann stellt die ihm auch noch ihre Visitenkarte zu. Lilly wird eifersüchtig und super sauer. Sie ziehen dann aber trotzdem noch weiter in einen Club, wo der Streit dann so richtig eskaliert. Es endet damit, dass Lilly Boris ein Glas Grey Goose ins Gesicht kippt und ein Tumult im VIP-Bereich ausbricht. Slobodan Civojinovic, Boris' Freund und ehemaliger Doppelpartner, ist wohl auch dabei und will sich auf Lilly werfen, um es zu verhindern. Das
wie so ein Bodyguard.
Das soll aber wiederum Boris verhindert haben.
Okay.
Das ist übrigens so eine schreckliche Vorstellung, ne? Das erinnert mich an einen Jahrhundertstreit, den ich mal in Barcelona hatte, mit Mitte 20, mit so ganz vielen Leuten und ständig wechselnden Locations. Man will aber auf gar keinen Fall nach Hause gehen, sondern trägt das alles stark alkoholisiert vor Ort aus. Grauenhaft war das. Warte mal, wie alt ist Boris da 2008? 41?
Mhm.
Pah, das würde ich in dem Alter aber anders lösen.
Ja, wie denn?
Gesittet.
Oh, komm, Lilly, jetzt lass uns mal bitte in Ruhe sprechen.
Ja. Dass man dann nach Hause geht und sich mal erstmal ausschläft und nicht alkoholisiert dann irgendwie rumschreit. Aber hier geht's weiter mit der wilden Maus. Lilly haut aus dem Club ab und flüchtet mit einem Taxi zurück auf die Yacht, auf der sie ja schlafen. Boris bleibt noch im Club. Als Boris dann später auch auf die Yacht zurückkommt, geht der Streit weiter. Es gibt ein lautstarkes Hin und Her, richtiges Gebrüll und Geschrei. Irgendwann reicht es Lilly und sie geht von Bord. Und auf wen trifft sie da? Veronika Ferres. Monaco. Auch einfach nur ein Dorf, ne? Veronika organisiert Lilly ein Taxi, was sie direkt zum Flughafen fährt. Lilly nimmt den ersten Flug nach London und zack, Boris ist wieder Single. Kontaktabbruch.
Machen wir eigentlich jetzt noch Mensch, Vroni und Maschi oder nicht? Seit Schröder, finde ich, schwebt das so im Raum.
Also ich würde... Ich weiß es gar nicht, Heiko. Mein Gefühl sagt gerade nein.
Also wenn ich Maschi so mir vor Augen führe, wie der einfach aussieht, dann denke ich auch eher nein.
Wir denken nochmal drüber nach. Könnt uns ja mal schreiben. Elena-Kruschka auf Instagram. Könnt ihr schreiben. Wollt ihr, dass wir einen Bericht, wollte ich schon sagen, eine Folge über Carsten Marschmeier und Veronika Ferres machen? Naja. Also Boris und Lilly haben augenscheinlich eine toxische Beziehung, wie sie im Buche steht. Ob das jetzt alles wirklich so passiert ist, das weiß allerdings nur der Herrgott. Wir kennen auch wieder nur Boris' Sicht auf die Dinge aus seiner Biografie.
Findest du echt, dass das eine toxische Beziehung ist?
Ja. Sich besoffen, irgendwie eifersüchtig im Club anschreien, on, off, dann wieder trennen, das hört sich irgendwie nicht sonderlich gesund an, finde ich.
Also toxisch ist für mich dann schon ein bisschen mehr. Sich mal besoffen, ja, im Club angeschrien haben.
Ja, aber es scheint jetzt nicht eine sonderlich reife, erwachsene Beziehung zu sein. Also wenn man dann wirklich auseinander geht, man war gerade noch verlobt und dann redet man nicht mehr miteinander, ist schon ein bisschen lächerlich.
Das schon, das ja, schon, ja.
Das ist für mich schon toxisch.
Ach so, also, okay, ja, ich bin da.
Schon.
Ja, okay,
ich du findest normal alles.
Definitiv, ja.
Lilly sagt übrigens später, dass Boris ihrem Streit "Ich werde dich doch nicht heiraten" zugebrüllt haben soll und damit war laut ihrer Aussage Boris derjenige, der Schluss gemacht hat. Meine Güte. So, wir schreiben jetzt also das Jahr 2008 und Boris Becker ist wieder Single. Aber er wäre ja nicht Boris Becker, wenn er sich darüber nicht schnell hinwegtrösten würde mit einer neuen Frau und die heißt Sandy.
Also seit 2 Folgen, jetzt 2,5, teasen wir eigentlich darauf. Sandy ist natürlich Alessandra Meyer-Wölden. Genau, das ist die Tochter von Boris-Manager Axel Meyer-Wölden. Also zu diesem Zeitpunkt ist er auch schon tot. Die beiden kennen sich schon lange, genauer gesagt seitdem sie 10 ist und er 27. Es kann mir jetzt aber wirklich keiner sagen, dass es nicht doch irgendwie creepy ist. Also ich meine damit natürlich jetzt nicht den Altersunterschied, der ist echt egal, aber die Tatsache, dass er, als er auf die 30 zugeht, sie kennenlernen und sie ist 10 und diese gleiche Person dann später datet, das finde ich schon creepy, oder?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein blinder Fleck war, dass er die einfach überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass sie für den einfach nicht existent war und er die nicht als Person irgendwie so Er wird damals ja nicht schon gedacht haben, das ist aber ein nettes Mädchen. Also, nee, naja, wir wollen da gar nicht so weit reingehen.
Das will ich halt auch nicht andeuten.
Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wann genau diese neue Liaison startet, ist nicht so ganz klar. Die Medien sprechen von einem fließenden Übergang. Boris sagt, dass zwischen der Trennung von Lilly und der Beziehung mit Sandy etwas Zeit vergangen ist. Was wir aber wissen ist, 2008 ist sie 25 und studiert in Miami, da wo auch Boris Kinder sind und er deswegen auch oft da ist. Die beiden sehen sich ab und zu und gehen zusammen feiern. Als sie sich im Juni 2008 dann in München treffen, fällt Boris auf, dass er ernsthafte Gefühle für sie hat. Sie verabreden sich zum Abendessen und Boris freut sich auf einen schönen Abend zu zweit. Aber nichts da. Sandy erscheint einfach zusammen mit ihrer besten Freundin zur Date Night. Boris ist irritiert, denkt sie aber nichts dabei. Ah, das hätte er vielleicht besser mal. Danach lädt er sie nach London zu Nelson Mandelas Geburtstag ein. Das ist Ende Juni 2008.
Das ist jetzt mal ein richtiges erstes Date, oder? Mit Nelson Mandela direkt gegenüber an seinem Geburtstag auch noch. Super Promis unter sich. Nee, so war es aber leider nicht. Also es werden weltweit Partys gefeiert, nämlich seinerzeit. Nelson Mandela zu Ehren. Der ist aber nicht anwesend. Ich vermute jetzt aber trotzdem, das hat schon Eindruck hinterlassen bei Sandy.
Ja. Und an diesem Abend in London trifft Boris, so wie er es beschreibt, der Blitz. Er ist plötzlich Hals über Kopf in Sandy verliebt und sie anscheinend auch in ihn. Die beiden verbringen einen ganz verliebten Sommer und reisen viel zwischen London, Zürich, München, Mallorca und Sardinien hin und her. Auf Sardinien hat die Familie der Meyer-Wöllens ein großes Anwesen, wo sie regelmäßig ihre Ferien verbringen. Sandys Vater und Boris' ehemaliger Manager Axel ist zu dem Zeitpunkt zwar schon tot, seit über 10 Jahren, aber ihre Mutter Antonella kommt noch regelmäßig hierher. Im August 2008 ist Boris sich ganz sicher, dass Sandy die Frau fürs Leben ist. Diesmal aber wirklich. Er kauft also einen sehr teuren Verlobungsring und plant einen Antrag. Der Tag dafür ist der 12. August. Die beiden treffen sich auf der Terrasse eines Hotels in der Nähe des Familienanwesens. Sandys Familie ist auch gerade vor Ort, sie soll um 21 Uhr nachkommen. Boris beschreibt die Szene aus seiner Erinnerung so.
Es war wie im Film. Die Sonne hatte den Himmel in Brand gesetzt, das Meer glänzte wie getriebenes Kupfer, dazu schmeichelnde Pianomusik. Ich bestellte den teuersten Champagner, der im Keller lagerte, und ergriff das Wort. Sandy, ich will dich heute fragen, ob du meine Frau werden willst. Dann reichte ich ihr den Verlobungsring. Sie fiel mir weinend in die Arme und hauchte mir ein Ja ins Ohr. So steht das in der Biografie, das Leben ist kein Spiel. Davon stimmen wahrscheinlich allerhöchstens die Eckdaten, würde ich mal behaupten. Also die Sonne hat wahrscheinlich geschienen, das Meer ist in der Nähe, es gibt Shampoos. Aber der Rest ist schon krasse Kitschprosa.
Also ich habe noch nie gehört, dass jemand das Meer als getriebenes Kupfer beschreibt.
Das ist ja die Kunst von Boris, dass er solche Bilder findet.
Um 21 Uhr kommt dann also Sandys Familie dazu, alle freuen sich und es wird gut gegessen und gefeiert. Nach den schönen Stunden auf Sardinien dauert es aber nicht lange und es erscheinen erste Paparazzi-Fotos von Boris und Sandy auf einem Boot. Schon wieder in der Bild, schon wieder ruft Rolf Hauschild Boris an und fragt ihn vor Erscheinen der Bilder darüber aus. Boris leugnet auch diesmal nicht, sondern bestätigt, ja, wir sind ein Paar und es erscheinen die ersten Artikel zum jungen Liebespaar. Was der Redakteur zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Boris und Sandy schon verlobt sind. Es kommen also folgende Fotos an die Öffentlichkeit. Boris und Sandy Meyer-Wölden liegen auf einem Boot. Boris hat seine Hände an ihrer nackten Brust, er cremt sie ein. Nur wenige Tage später gibt Boris bekannt, dass die beiden verlobt sind und er ein Kind von Sandy möchte.
Der ist aber auch schon immer schnell dabei, oder? Also andauernd Verlobung, Antrag, Kinder. Also wahrscheinlich, weiß nicht, will er einfach nur so eine normale Beziehung führen, wie seine Eltern ihm das auch vorgelebt haben, oder? Nur halt dann mit Millionen im Hintergrund und so einem krassen Luxus-Lifestyle.
Ja, ich glaube auch. Also unter Verlobung macht das einfach nicht. Ne? Es muss dann schon immer die große Liebe sein. Wen das natürlich extrem hart trifft, ist Lilly. Die beiden sind ja erst seit einem halben Jahr oder so getrennt und sie erfährt von der Verlobung, weil eine Kollegin, die die Bilder in der Zeitung gesehen hat, sie anruft. Lilly trifft das wie der Schlag. Schlimmster Liebeskummer. Sie fällt in ein Loch und geht erst einmal richtig wild feiern auf Ibiza. Später sagt sie über diese Zeit, ich versuchte jede Mushroom, jede Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht mit Schurke genug werden, um diese Mann zu vergessen. Fun Fact, als die Verlobung verkündet wird, gibt die Bild am Sonntag eine repräsentative Umfrage in Auftrag und lässt abfragen, ob die Leute glauben, dass die Beziehung halten wird. Darin geben 64% an, dass sie nicht daran glauben und nur 11% konnten sich das vorstellen.
Das ist auch so ein Umschwung. Also Boris wird mittlerweile ein bisschen wie so ein Clown wahrgenommen. Also ja, böse sein kann man dem irgendwie trotzdem nicht. Ne? Aber ernst nehmen kann man den eben definitiv auch nicht mehr. Ich glaube, auf dem Level bin ich stehen geblieben, was Boris angeht.
Ja, man fragt sich ja immer so ein bisschen, warum das wichtig ist, wie die Bevölkerung ihn findet. Aber er verdient ja sein Hauptgeld auch durch Werbung. Und deswegen muss er natürlich irgendwie schon auch in der Bevölkerung beliebt bleiben, weil sonst ist er kein guter Weiberträger mehr. Ne? Deswegen.
Erinnerst du dich an diese Show? Ich weiß nicht mehr, welche das war. Da hatte der so eine Mütze auf.
Nee.
so eine Sat.1-Show, da hatte der so eine ganz krass absurde Mütze aus und sah aus wie so eine Fliege und sein Gesicht darunter war so zusammengequetscht. Hast du das vor Augen?
Nee.
Echt nicht? Also das habe ich damals, ich weiß nicht, wann das war, aber das habe ich gesehen damals und dachte, jetzt ist alles vorbei. Auch Werbedeals und so. Jetzt ist er wirklich durch.
Jetzt ist er durch. Und auch Boris' Familie reagiert gar nicht gut auf die neue Beziehung. Sein Sohn Noah reagiert überhaupt nicht so, wie Boris das gewünscht hätte. Der ist inzwischen auch schon 14 und hat seinen eigenen Kopf. Barbara ist auch super straight und sagt Boris, dass sie die Beziehung absolut geschmacklos findet, weil Boris Sandy kennt, seit sie ein kleines Mädchen ist. Das ist natürlich hart für Boris. Nach der Verlobungsfeier hat er ein Turnier in den Hamptons. Das frisch verlobte Pärchen fliegt erst nach Zürich, um die Sachen zu packen, dann weiter nach New York und von da aus mit einem Helikopter zum Turnier in die Hamptons. Aber wieder nicht alleine. Sandy schleppt ihre beste Freundin überall hin mit. Boris sagt, dass er nie gefragt wurde. Aber er soll natürlich alles bezahlen, Flüge, Hotels und regelmäßiges Essen gehen. Aus seiner Perspektive machen sich die beiden ein schönes Leben.
Also es wirkt ein bisschen so wie so der Papa, der die nervige Tochter mit ihren noch nervigeren Freundin an der Backe hat. Irgendwie halt wieder, ne? Creepy. Also vielleicht ist sie jetzt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so super irre reif. Vielleicht.
Ja, das wirkt auf jeden Fall irgendwie nicht ausgeglichen, das Verhältnis. Hast schon recht mit diesem Vater-Tochter-Ding. Und Sandy hat laut Boris eine weitere nervige Angewohnheit. Sie schläft gerne lang und sie macht Boris kein Frühstück. Boris braucht aber morgens eine Stärkung, bevor er Tennis spielen geht. Und wenn Sandy ihm das nicht zubereitet, dann muss er morgens in den Ort fahren und sich selber Frühstück besorgen. Das findet Boris frech. Vor allem, weil er Sandy ja auch ihr komfortables Leben finanziert.
Ja, das ist natürlich alles wahnsinnig oldschool, so von den Einstellungen her, auch mit diesen starken Dieter Bohlen-Vibes schon wieder. Also Feldbusch hat doch immer gesagt, wenn du was essen willst, dann fahr zum Italiener. Und das war mit einer der Gründe, warum das für Dieter nicht so geklappt hat. Ich finde eigentlich echt ein guter Spruch von Verona.
Ja, Boris ist am Ende so angepisst, dass er sich rot im Kalender anschreibt, wann Sandy mal was kocht.
Jetzt wird's toxisch.
Aber auch in anderen Bereichen wird es immer schwieriger mit Sandy. Sie will Boris nicht bei wichtigen Terminen in New York begleiten, sondern lieber shoppen gehen. Und Boris muss alleine auf seine Termine gehen. Soweit Boris' Darstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass er genau dafür aber eigentlich eine Frau haben will, oder? Dass die mit ihm auf langweilige Termine geht und ein bisschen Spaß hat.
Ja, auch so repräsentativ, ne? Wahrscheinlich. So. Ja.
Darüber hinaus telefoniert Sandy, wieder laut Boris, ständig mit ihrer Managerin, weil sie Boris wiederum auf all ihren Terminen dabei haben will. Boris bekommt das Gefühl, dass Sandy ihre Verlobung zu Boris nur ausnutzt, um berühmt zu werden.
Okay, jetzt, ich sag's ein letztes Mal, auch das Parallele zu Bohlen, weil der hat auch immer allen Frauen vorgeworfen, diese Nummer. Und die waren halt auch alle immer viel jünger und er der reiche alte Sack. Tja.
Und dann wiederholt sich die Geschichte. Boris und Sandy ziehen nach dieser New York-Reise zusammen nach Zürich. Und wie schon Lilly vor ihr, fängt auch Sandy schnell an, sich zu langweilen. Boris ist tagsüber unterwegs und Sandy hockt allein in der Wohnung. Mit 25 vielleicht nicht unbedingt das Leben, was sie sich vorgestellt hat.
Immer wieder Zürich, oder? Warst du da schon mal?
Ich war schon oft in Zürich.
Ist das vielleicht einfach eine sehr langweilige Stadt auch?
Es ist eine sehr schöne, beschauliche Stadt. Mit wenig Problemen, sag ich mal so. Ich finde es krass langweilig. Trotz der ganzen Probleme schauen sich die beiden aber im September 2008 noch mögliche Locations für ihre Hochzeit an. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Monte Carlo, Comer See und Portofino in Sardinien.
Aber nicht Kitzbühel. Also klar ist, Boris ist zwar oft genervt vom Rummel, aber er genießt schon auch sehr diese ganze Promi-Nummer und will dann auch diesen Lifestyle. Also nur mal ein Gegenbeispiel. Michael Stich, der hat auch mal Wimbledon gewonnen, nicht mit 17 und der war eben nicht der erste Deutsche und der hat auch nicht so nett gelächelt, aber egal. Der ist dann komplett zurück in den Hintergrund getreten irgendwann nach seiner Tenniskarriere und lebt, glaube ich, mittlerweile super gut situiert heutzutage. Also das geht schon auch anders, das ist auch eine Wahl.
Es ist auch eine Wahl und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Prominenten schon auch als prominent erkannt werden wollen. Also ich glaube schon, dass die irgendwo reinkommen und jeder soll sagen, ah, das ist der Herr Becker, guck mal, der Boris Becker. Ja. Aber es soll trotzdem ihresgleichen sein, also Leute, die das gleiche Geld haben und vielleicht auch prominent sind, dass sie da nicht anfangen zu nerven. So. Also ich kann mir da schon so vorstellen, dass diese Leute schon auch sehr lieben, prominent zu sein.
Ja, Rosinentheorie, ne?
Ja.
Nur die schönen Seiten abgreifen.
Ja. Ist ja auch ihr gutes Recht, ne? Hat ja auch was getan für sein Geld. Im Oktober 2008 kommt es dann bei einer Reise nach Miami zum großen Streit. Sandy ist krank und hat leichtes Fieber. Als Boris abends essen gehen möchte, will sie ihn trotzdem begleiten. Boris wartet dann nach eigener Aussage über eine Stunde lang darauf, dass sie sich fertig macht. Da wird Boris so sauer, dass es eskaliert. Die ganze Wut der letzten 3 Monate kommt hoch und er wirft ihr an den Kopf, Sandy, so geht das nicht weiter. Danach sagt sie wohl, dann geht es eben wirklich nicht mehr mit uns. Boris versteht dieses Gespräch als Trennung und die beiden schlafen in der Nacht in getrennten Zimmern. Später fliegt sie nach New York und Boris zurück nach Zürich. Also soweit die Version, die Boris in seiner Biografie erzählt. In den Medien wird eine andere Story verbreitet, nämlich die Version, die Sandy erzählt. Laut ihrer Aussage soll eine SMS von ihr das ausgewesen sein. Der Wortlaut war, entweder du meldest dich oder es ist vorbei. Das sei gar nicht als Schlussmachen gemeint gewesen. Sie habe nur auf eine Reaktion von Boris gehofft, die nie kam. Sie soll dann aus den Medien erfahren haben, dass sie diejenige ist, die Schluss gemacht hat. Wie bei Lilly. Leute, redet doch mal miteinander. Was heißt das außerdem, dass Sandy ihn geheiratet hätte, wenn das nicht alles so passiert wäre?
Nicht auszudenken.
Naja, aber das kennen wir ja nicht anders bei Menschen. Ne? Geschichten, vor allem wenn es um Beziehungen geht, werden von allen Beteiligten immer anders erzählt.
Ja.
So, und an dieser Stelle möchte ich ein kurzes Zwischenfazit zu Boris ziehen. Mir kommt der wahnsinnig unreif vor und als würde er sein gesamtes Excitement aus Frauengeschichten ziehen und es nicht aushalten, wenn man nichts los ist. Aber ich wette, dass er sich trotz allem als Opfer der Umstände ansieht, oder? Heiko, was meinst du?
Ich glaube auch, dass der, ich meine, das hätte der auch mal gesagt, dass er sich wie so ein Adrenalin-Junkie fühlt und dass er halt diesem Gefühl, was auf dem Tenniscourt immer kam, dann seitdem halt so nachjagt.
Ja, und das ist natürlich verliebt sein, eine gute Möglichkeit, ne, das wiederherzustellen immer mal wieder.
Ja, und also so Triumphe und Niederlagen aber auch, dann fühlt man sich ja auch so richtig, wenn du ständig einen reingewürgt bekommst, so sieht er das ja.
Ja. Aber 3 Minuten, nee, Quatsch, mindestens 3 Tage nach der Trennung von Sandy ist Boris dann Single. Aber dann fällt ihm ein, dass es da ja noch eine Frau gibt, die er sehr mag und der er sehr vertraut. Wie hieß sie noch gleich? Ach ja, Lilly. Es geht ihm aber auch wirklich sehr schlecht. Er ist ein emotionales Wrack und er braucht einfach mal jemanden zum Reden. Und da ist natürlich das Naheliegendste, dass man seine Ex-Verlobte anruft, die von der neuen Verlobten aus den Medien erfahren hat. Und die soll einen jetzt trösten. Pff, Wahnsinn. Er fragt Lilly, ob sie Zeit für ein Mittagessen hat und sie sagt zu. Sie treffen sich in Chelsea in London und aus dem Lunch wird ein Dinner, aber am Ende des Abends fährt jeder erstmal schön zu sich nach Hause. Am 4. November treffen sie sich dann wieder und jetzt kommt Barack Obama, der unterstützt Boris nämlich dabei, seine Lilly wieder für sich zu gewinnen. Der gewinnt nämlich genau an diesem Tag die Präsidentschaftswahl in den USA. Und Lilly und Boris sind so glücklich darüber, dass sie sich erst in die Arme und dann ins Bett fallen.
Den Tag erinnere ich mich auch noch. Als Barack Obama gewonnen hat und ich plötzlich so optimistisch war, was viele Dinge angeht und wie schnell das dann wieder weg war.
Wahnsinn, ne? Das ist echt krass. Also da sind wir leider nicht mehr. Ganz trauriges Thema.
Mhm.
Mensch Barack, weiß ich nicht.
Lieber als Mensch Donald, sage ich mal.
Naja, aber Mensch Trump, das wird schon noch ab und zu, Maiko. Das seid ihr aber doch.
Ich sehe es kommen.
Danach sind sie also wieder zusammen. Thanks, Obama. Boris ist wieder glücklich und für Lilly ist es vermutlich auch besser. Jetzt muss sie keine Drogenexzesse mehr auf Ibiza feiern. Ihr erster gemeinsamer öffentlicher Termin ist die Eröffnung des Traumhotels Atlantis The Palm in Dubai am 20. November 2008. Das steht schon seit 2 Monaten fest und ursprünglich hatte Boris für sich und Sandy zugesagt. Und die hatte sich gleich einen Job als Reporterin für das ProSieben Lifestyle-Magazin Red klar gemacht. Das Problem ist natürlich, diesen Job hat sie auch nach der Trennung noch. Das heißt also, auf der Veranstaltung treffen Boris, seine neue alte Freundin und die frische Ex-Freundin aufeinander. Boris und Sandy reden aber laut der Bild den ganzen Abend kein Wort miteinander.
Diese juicy Situation, dafür lebst du, oder? Das und dafür...
In Abu Dubai, beim The Palm Hotel. Toll, größer wird's nicht. Und trashiger aber auch nicht. Oliver Pocher war übrigens damals bei der Schmidt und Pocher Show und nutzt die Trennung von Sandy und die Wiedervereinigung von Boris und Lilly für seine Gags. In der Show sagt er, für Sandy trifft die Redensart zu jung zum Sterben, zu alt für Lothar Matthäus. Sandy sagt später in einem Interview mit der SZ, dass sie das damals total lustig gefunden haben soll.
Bestimmt, ja.
Im Februar 2009 lernen sich Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wöldner zum ersten Mal persönlich kennen und zwar im Borchardt in Berlin.
Da warst du doch sicherlich live anwesend und hast das beobachtet.
Natürlich, aber über diese Kennenlerngeschichte möchte ich noch nicht so viel verraten, weil das wird alles Thema einer anderen Staffel Mensch. Und wir sind ja hier bei Mensch Boris. Und Heiko, es beruhigt mich, jetzt kommt wieder was, was für mich einfach zu Mensch dazugehört. Im Februar 2009 sitzen Boris und Lilly bei Thomas Gottschalk auf der Couch von Wetten, dass. Und da kommt es zu folgendem magischen Moment.
Ja, wir sind durch diverse Höhen und Tiefen gegangen, seit fast 4 Jahren zusammen. Letzten Sommer habe ich mich mal leicht verlaufen, aber sie hat mich wieder aufgenommen ins traute Hain und ich will sie nicht mehr loslassen. Tatsächlich. Also jetzt ist es endgültig. Jetzt kommt die nächste Frage. Die nächste Frage ist ja ganz entscheidend, Lilly.
Ja?
Ich habe gehört, dass Boris dich am 12. Juni heiraten würde. Was sagst du denn dazu?
Ja.
Ja. Ja. Aha, eindeutig. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, vielleicht ist sie schwanger, aber nein, heiraten.
Ich cringe mich weg, Heiko. Und denke an dieser Stelle nochmal, Mensch, Wetten, das mit den schlimmsten Momenten? Zwei Folgen?
Bin ich sofort dabei.
Oder? Die schlimmsten Wetten, das Momente?
Ja, nicht, aber nicht Mensch Gottschalk, das finde ich ein bisschen langweilig.
Wetten das, Mensch, die schlimmsten Momente, das hat dann noch so einen Untertitel. Ja. Oder die schönsten Momente, ist ja, für mich ist es ja auch schön irgendwie. Das machen wir. Gut, also, unromantischer kann man eine Verlobung ja wohl kaum verkünden. Lili versucht danach noch einen Witz zu machen, sie sagt, dass Boris' Mutter einfach so gut kocht und sie deswegen schwanger aussieht. Aber es geht sogar noch unangenehmer weiter.
Boris heiratet am 12. Bin ich eingeladen?
Also,
unbedingt.
12. Juni?
Ja.
Am 13. Juni habe ich Wetten, dass, da müssen wir die Proben verschieben. Oder ihr heiratet in der Sendung. 13. Juni Mallorca. Mit weißen Pferden in der Stierkampfarena.
Ich glaube, das wird nichts. Aber du bist natürlich mit deiner Frau Thea gerne eingeladen.
Ich finde das einfach so peinlich, wenn Moderatoren es lustig finden, zu fragen, ob sie irgendwo eingeladen sind. Man merkt auch, wie blöd das für Boris und Lilly ist, weil dann will ja keiner Nein sagen. Und dann auch noch sagen, dass das Datum nicht so gut passt, ist ja super peinlich.
Da gab es doch noch mal so eine auf ganz hohem Level, das hat doch mal diese, erinnerst du dich noch an Ellen, diese amerikanische Talkshow Queen, ich mal. Die hat in ihrer Talkshow das Gleiche mit Dakota Johnson gemacht und sie gefragt, warum sie nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen wurde. Das war richtig schlimm, ist dann so viral gegangen und die hat halt dagegen gehalten. Die hat nicht so mitgespielt, sondern hat so dagegen gehalten und so Stück für Stück ist dann rausgekommen, wie schlimm Ellen anscheinend ist und wie schlimm sie mit ihren Mitarbeitern irgendwie umgeht. Und das hat quasi ihre Karriere beendet. Ja. Kleiner Seitenstrang.
In seiner Biografie Das Leben ist kein Spiel beschreibt Boris diesen Wetten-das-Moment übrigens so. Die Art und Weise der Verlautbarung unserer Hochzeitspläne wurde von einigen Zeitgenossen als peinlich empfunden. Aber das war mir egal. Es war unsere Entscheidung, wie wir mit der Öffentlichkeit in diesem Fall verfahren wollten. Und wir haben uns dafür entschieden. Es war gut so. Man kann es nur einmal nicht jedem recht machen.
Jetzt müssen wir aber noch von der Geschichte erzählen, dass es halt auch noch einen richtigen Antrag gab vor Wetten-das. Aber wiederum vor Kameras, nämlich bei Jörg Pilawa, da haben sich die beiden dann nämlich an diesen Antrag erinnert, sehr unterschiedlich. Soll ich jetzt Lilly geben?
Ich mach Lilly, kann ich besser.
Okay.
Pff, das war gar nicht romantisch.
Ich meine schon.
Nein, überhaupt nicht.
Reden wir über den gleichen Antrag?
Das war wirklich wie ein Meeting.
Ich bin nicht auf die Knie gegangen, okay.
Du hast wirklich gesagt, das ist was passiert. Wir heiraten im Juni und wir wohnen zusammen und wir bekommen ein Kind. Machst du das? Es war not romantisch at all.
Ja, das ist schon stark, wie du das machst, muss ich sagen. Also Zusammenfassung, es gibt keinen Ring, es gibt keine Geste, es ist alles bisschen dröge. Unser Boris wieder.
Am 12. Juni 2009 heiraten dann Boris und Lilly trotzdem standesamtlich. Die Hochzeitsfeier findet am nächsten Tag statt. Da hält dann auch Hans-Dieter Kleven eine Rede und zeigt ein Foto von Boris bei seinem Besuch bei Papst Johannes Paul II. Okay, super random. Nicht lange nach der Hochzeit, Ende Juni, erfahren die beiden dann, dass sie ein Kind erwarten. Und noch einmal einen Monat später erfährt es dann auch die Öffentlichkeit. Und ich muss sagen, ich glaube, Boris ist dann doch wirklich sehr verliebt in Lilly. Seiner Biografie schreibt er einen langen Liebesbrief und das ist schon rührend. Hier ein Ausschnitt. Lilly und ich haben ein tiefes Vertrauen zueinander. Ich würde meine Ehe, meine kleine Familie niemals verlassen. Sie ist alles für mich das Wichtigste auf der Welt. Wir haben lange um unser Glück gekämpft, haben viel Mist erlebt und viel Mist gebaut, bevor wir geheiratet haben. Ich kenne Lillys Stärken und Schwächen in- und auswendig. Und umgekehrt auch. Wir haben uns vorher die Hörner abgestoßen, haben beide genügend Lebenserfahrung gesammelt, eine gewisse Reife erlangt und die gleichen Werte. Wir haben auf ein stabiles Fundament gebaut. Oberste Priorität hat die Familie und dann kommt lange, lange nichts mehr. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Lilly ist im positiven Sinne unglaublich verrückt. Sie ist sehr emotional und extrem leidenschaftlich. Sie ist für mich die erotischste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Unser gemeinsames Leben ist nie langweilig. Bei Lilly kann ich so sein, wie ich wirklich bin, muss mich nicht verstellen und eine Show abziehen. Ich kann mich fallen lassen. Mensch sein, Mensch Boris sein. Sie nimmt mich so, wie ich bin, mit meinen Stärken und auch mit meinen Schwächen. Sie will mich nicht verbiegen, nicht verändern. Wir lieben uns so, wie wir sind. Das ist das Erfolgsrezept unserer Ehe. Und ja, wir streiten uns auch und manchmal fliegen die Fetzen, aber immer konstruktiv im Sinne der gemeinsamen Sache. Und die Versöhnung lässt dann nicht lange auf sich warten. Süß. Und ich weiß, das gehört dir noch nicht so wirklich her, aber es gibt noch weitere Neuigkeiten im Sommer 2009. Im Juni kommt die offizielle Bestätigung, Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher sind jetzt ernsthaft zusammen. Und zwei Monate später die nächste Breaking News, Sandy ist auch schwanger. Und am 2. Februar 2010 kommt Naila Alexandra Pocher zur Welt. Und nur 8 Tage später wird Lillys und Boris' Sohn Amadeus Benedikt Adley Louis Becker geboren. Schon komisch, wie parallel das Leben der beiden Paare verläuft. Und jetzt kommt ein Internetgold, was wir alle kennen. Boris und Lilly schicken Oliver Pocher eine Videobotschaft und gratulieren den beiden zur Geburt der Tochter. Oliver Pocher baut das natürlich sofort in seine eigene Sendung der Oliver Pocher Show ein. Deswegen hört man hier übrigens auch Lacher im Hintergrund bei dem nächsten Ausschnitt.
Was für gute Nachrichten habe ich denn heute aus Köln gehört? Herzlichen Glückwunsch, Oliver. Herzlichen Glückwunsch, Sandy. Das habt ihr gut gemacht. Ich hoffe, eure Tochter geht's gut und ist putzt und munter.
Ja. There's a new mom to a new mom. I wish you lots of happiness, health and a happy life together.
Und das muss Oliver Pocher natürlich auch sofort parodieren. Hier ist seine Version.
Was habe ich denn für gute Nachrichten aus London gehört? Herzlichen Glückwunsch, Boris. Herzlichen Glückwunsch, Lilly. Das habt ihr toll gemacht. Ich kann. Könnt ihr vielleicht mal hier die Tür zumachen? Ich weiß, dass gerade Karneval in Köln ist. Ich mache hier gerade eine Aussage für den Boris und die Lilly. Mann. Entschuldigung. Sandy, you want to say something to your Lilly? Hallo.
Ach, Boris und Lilly. Hallo, hi. Congratulations from a new mom to an old mom. Really wish you, the six of you, all the very best and a very, very happy life.
Also ich finde Oliver Pocher heutzutage wirklich überhaupt nicht mehr lustig, sondern geschmacklos. Ganz oft tarnt er ja auch noch einfach Mobbing als Humor. Aber das war damals schon echt lustig. Und ich frage mich aber auch, was hat sich denn Boris dabei gedacht? Ich glaube, er wollte zeigen, dass ihn auf gar keinen Fall stört, dass Sandy jetzt mit Olli ist. Und das sollten bitte auch alle wissen, oder?
Kann sein, dass das auch noch irgendwie mit rüberkommen soll. Aber ich sehe es schon ein bisschen anders. Also das ist im Kern eine gut gemeinte Grußkarte von Boris und ob da jetzt jedes Wort sitzt, okay, kann man drüber streiten. Und das dann auch noch so zu parodieren, also finde ich schon irgendwie eine Arschsituation von Pocher.
Naja, egal. Ich glaube übrigens, Boris ist das auch total egal, weil 2009 ist sein Leben echt richtig gut, kann man sagen. 8 Jahre später, 2017, sieht das dann aber ganz anders aus. Boris wird vor einem Gericht in London für zahlungsunfähig erklärt und auch die Beziehung ist am Struggeln. Und dann vertraut sich Lilly auch noch einer ganz besonderen Person an und das auch noch in aller Öffentlichkeit im Fernsehen.
Telefoniert?
Ja.
Und?
Oh, Männer! Fuck, fuck, fuck!
We're really not friends. I'm not in a mood to talk really nice about my husband because I'm not. He doesn't deserve for me to talk about him. I don't want to talk about my husband.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, what? Was geht denn hier ab? Dann schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Da kommt es nämlich zum großen Showdown der Boris Becker Biografie. Pleite, Scheidung, Gefängnis und Rosenkrieg. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird wild. Macht euch aber was gefasst. Und das war's mit dieser Folge Mensch Boris, Folge 3.
Mensch.
Und falls euch dieser Podcast, also der gesamte Podcast, gefällt, ne? Ich möchte nochmal erklären, was das überhaupt ist. Wir machen eigentlich immer so Miniserien über eine Person. Es sind eigentlich immer für sich ganze Staffeln, die hier ablaufen, aber das wöchentlich. Und wenn euch das gefällt, dann drückt doch mal auf diese Abo-Glocke. Das kostet keinen einzigen Pfennig Geld, das verspreche ich euch. Es ist eine kleine Glocke, da drückt ihr drauf und ihr bekommt jedes Mal eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Ihr wisst aber auch sowieso schon, wann ihr einschalten müsst. Immer donnerstags. Also bis nächsten Donnerstag. Eure Elena Gruschka. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.
Achso, da fandst du ihn noch cute?
Ja, da fand ich ihn auch noch cute.
Ja, also da fand ich ihn jetzt schon nicht mehr cute.
Nee, ich meine nur optisch.
Achso, nur optisch.
Da hat er noch so was Jungenhaftes. Was Lausbubisches, gell?
Mensch.
Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-1 Audio und den Wakeword Studios.